Willkommen zum Anomalistik-Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik-Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema die relationale Wende, die Trennung von Geist und Materie überwinden. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast, Professor Kokku von Stuckrad. Kokku von Stuckrad ist Religionswissenschaftler, der sich mit zahlreichen Arbeiten zur Geschichte von Philosophie, Religion und Naturwissenschaft in Europa und Nordamerika international einen Namen gemacht hat. Dabei interessiert er sich insbesondere für neue Formen von Spiritualität und die Übergänge zwischen Wissenschaft, Religion, Kunst und Politik. Nach Lehrtätigkeiten an den Universitäten Bremen, Erfurt, Bayreuth und Amsterdam ist er seit 2009 Professor für Religionswissenschaft an der Universität Groningen. Kokku von Stuckrad war Präsident der Niederländischen Vereinigung für Religionswissenschaft und ist seit 2018 Co-Direktor der Initiative Counterpoint – Navigating Knowledge. Guten Tag, Professor von Stuckrad.
Guten Tag, Herr Garcia.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. In dieser Ausgabe werden wir viel über Grenzen reden und vielleicht auch deren Überwindung, also die Grenzen, die wir ziehen zwischen Geist und Natur, zwischen Objekt und Subjekt, zwischen Exo und Esoterik, das Innere, das Äußere. Ich würde gern erstmal die Geschichte dieser Trennung beleuchten und vielleicht fangen wir ziemlich früh an beim Schamanismus. Wie könnte man dieses schamanistische Weltbild beschreiben, also was noch vor der Antike da war, das vielleicht vor 20.000, 10.000 Jahren. Gab es dort schon diese Trennung?
Ja, das Thema Schamanismus ist ein faszinierendes Beispiel für genau diese Fragen natürlich. Auch gerade deshalb, weil was genau Schamanismus eigentlich ist, das ist ja nochmal erstmal eine offene Frage. Ja. Der Begriff selber, der ist natürlich kontextgebunden. Das ist also ein sibirisches Wort, was dann aus einer bestimmten konkreten historischen Situation abgeleitet worden ist und dann verallgemeinert worden ist als etwas, was alle Menschen sozusagen in einer bestimmten religiösen oder philosophischen oder ontologischen, wie man das nennen möchte, Situation praktizieren können oder praktiziert haben. Und das ist dann natürlich genau die Frage, was bezeichnet Schamanismus in diesem Sinne? Und da gibt es natürlich eine riesige, auch eine wissenschaftliche Diskussion darüber und auch unterschiedliche Ansätze. Auf philosophische Fragen hin oder auch auf frühere philosophische Ansichten bezogen, könnte man sagen, dass Schamanismus eine Kommunikation mit der geistigen Welt sozusagen in Aussicht stellt oder praktiziert, wobei es dann Spezialisten gibt, die über die Fähigkeit verfügen, in Kontakt zu treten mit, was dann so Spirits genannt wird oder Geistwesen. Das können dann auch verschiedene Entitäten sein aus der natürlichen Welt oder so, oder das können vielleicht auch Verstorbene sein, also Ancestors oder sowas. Die auf jeden Fall entsprechende Kommunikationsformen, sagen wir mal, entwickelt haben, die auch rituelle Praxis einbeziehen, vielleicht auch sowas wie Shapeshifting, ja, dass man also die Gestalt annimmt von einem anderen Wesen und so weiter und dadurch diese Kommunikation eben auch herstellt. Oder durch Rituale wie Trancezustände oder mit Musik, Ekstase, Trommeln und so weiter, Tänzen, das entsprechend hergestellt wird. Also das ist so eine ganz allgemeine Definition von Schamanismus, die man natürlich dann auf ganz unterschiedliche Kontexte anwenden kann. Und die Frage ist dann natürlich, sind jetzt die alten Höhlenmalereien, die schon Zehntausende Jahre alt sind oder noch älter, sind das Zeugnisse von einfach nur sozusagen nur in Anführungsstrichen künstlerischen Darstellungen von Tierwesen oder Tieren oder Pflanzen und so weiter? Oder sind es auch zugleich spirituelle Darstellungen von Kontakten mit Tierwesenheiten und so weiter in der anderen Welt oder wie immer man das nennen möchte? Und dafür gibt es natürlich keinen eindeutigen Beweis, wenn man jetzt nur entsprechende Darstellungen hat. Aber so, sobald man in die historischen Kontexte reingeht, wo man auch Funde hat, archäologische Funde und andere Möglichkeiten der Erschließung sozusagen dieser Funde auch im sozialen und spirituellen, religiösen Kontext, dann gibt es schon deutliche Hinweise, dass das mehr sind als nur visuelle Darstellungen, sondern dass es auch einen rituellen Kontext hatte.
Es gibt Schamanismus wird ja immer noch betrieben. Ich weiß nicht, ob es in der ursprünglichen Form ist. Kann man daraus schließen, dass das Weltbild anders war, dass vielleicht diese Trennung gar nicht gemacht wurde, sondern dass es für die Menschen damals vollkommen klar war, dass es so eine jenseitige Welt geben muss?
Also zu Ihrer ersten Frage, der Schamanismus hat natürlich eine Geschichte und hat sich über viele, viele Jahrhunderte eben auch entsprechend verändert und stellt sich auch in unterschiedlichen lokalen oder regionalen Kontexten anders dar. Aber das ist schon mal, das ist ganz klar natürlich. Und deswegen ist es auch nicht so ganz einfach, jetzt indigene Gemeinschaften, die heute sowas Ähnliches machen, was für uns so ähnlich aussieht wie Schamanismus, sozusagen zu vergleichen mit prähistorischen Höhlenfunden irgendwie in Europa. Das ist eine schlechte Methode sozusagen. Ja. War immer sehr beliebt, muss man sagen, auch in der Ethnologie historisch gesehen. Aber heute rückt man davon doch ziemlich ab, in dem Sinne, dass man auch diesen indigenen Traditionen Geschichte zubilligt sozusagen und dass die sich auch entsprechend verändert haben. Was Ihre zweite Frage betrifft, kann man sicherlich ganz eindeutig sagen, dass die Trennung, die wir haben zwischen der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt oder der geistigen Welt und der körperlichen Welt, sicherlich nicht so gezogen wurde, wie wir das heute tun. Natürlich haben die auch irgendwie, wissen auch, dass die Ancestors irgendwie oder das Geistwesen nicht sich anders manifestieren als du und ich. Also insofern werden auch da Unterschiede gemacht natürlich. Mhm. Und es gibt auch Unterschiede zwischen Steinen und Bäumen oder was auch immer. Aber die ontologischen, wenn man das jetzt philosophisch ausdrücken möchte, die ontologischen Grenzziehungen, die laufen über andere Schienen, als wie wir das jetzt im Grunde auch erst in der europäischen Philosophiegeschichte sozusagen erlernt haben oder eingeführt haben. Und in dem Sinne kann man sicher sagen, dass Schamanismus oder auch andere spirituelle oder ontologische Überlegungen wie Animismus, ja, auch ein Thema, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber das sind alles so Versuche oder sind alles philosophisch ontologische Traditionen, die diese Trennung zwischen Geist und Materie nicht so haben, wie wir das haben.
Mhm. Ja, es gibt ja diese naiven Naturvölker-Vorstellungen von uns, wo ich auch nicht weiß, ob die immer stimmen, dass sie zum Beispiel die Natur verehren, dass die nach der Jagd zum Beispiel sich bedankt haben bei dem erlegten Tier oder bei der Seele vom Tier. Und dann sagt man, ja, die haben mehr mit der Natur zusammengelegt, nicht gegen die Natur. Die haben verstanden, dass sie Bestandteil sind davon. Und die hätten ihre eigene Lebensgrundlage, würden die nicht gefährden, weil die dieses Prinzip verstanden hätten. Und wenn ich dann zum Beispiel mal gucke nach Australien, die Aborigine-Kultur, die, ich glaube, 30.000 oder 40.000 Jahre alt ist. Das ist ja die längst fortbestehende Kultur, die wir überhaupt haben. Die haben es also geschafft, die haben zwar keine Reiche gebildet und große Kriege geführt, soweit wir wissen, aber die sind sehr stabil. Gibt es diesen Zusammenhang Naturvölker gleich? Wir schützen die Natur auch?
Also es fängt ja, wenn man jetzt aus unserer, wie Sie sagten, aus unserer Wahrnehmung heraus argumentiert, fängt es ja schon an mit dem Begriff Natur, der also in diesem Kontext dann eigentlich gar nicht sinnvoll ist, weil so wie wir den verwenden, setzt er immer voraus, dass es etwas gibt, was dem gegenübergestellt ist. Also das ist bei uns dann meistens Kulturbegriff, dass man der Natur gegenübersteht irgendwie oder die Natur als etwas, was wir betrachten, was wir analysieren können und so weiter. Und da entgleist der Gedankengang dann oft schon, wenn man jetzt so alternative Kosmologien sich anguckt, wie in vielen indigenen Kontexten zum Beispiel auch, wo dann auch es im Grunde dann auch nicht funktioniert, wenn man sagt, naja, die verehren die Natur oder so, oder die bedanken sich dann bei der Natur oder sowas oder bei Naturgeistern oder so etwas, sondern das, diese rituellen oder Kommunikationsformen, so will ich es mal ganz allgemein nennen, teilweise auch mit Ritualen natürlich, sind oft Kommunikationsformen, die von einer Gegenseitigkeit mit nichtmenschlichen Entitäten ausgehen und nicht mit einer Hierarchie in dem Sinne, dass wir sozusagen höher entwickelt oder höher wertig sind als jetzt die anderen Tiere oder anderen Wesenheiten, mit denen wir zusammenleben. Und es ist auch nicht so, dass wir die einzige Spezies sind oder die einzige Gruppe sind sozusagen in diesem Zusammenhang, die Fähigkeiten entwickelt haben, die wir Intelligenz nennen können oder die wir irgendwie bestimmte andere Attribute haben. In dem Sinne ist es eher ein Kollektiv von Wesenheiten, mit denen man in bestimmter Art und Weise umgeht und die auch nicht unbedingt alle in der Vergangenheit oder in der Zukunft und Gegenwart, auch diese Trennung kann durchaus auch durcheinander gehen in dem Zusammenhang. Und deshalb sind es natürlich schon dann auch Modelle, wenn man so will, der Weltbeziehung, wenn man das mal so formulieren möchte, die nicht anthropozentrisch ist. Ja? Und da ist dann schon ein großer Unterschied zu den Weltbeziehungsmodellen, die wir in Europa entwickelt haben, wo der Mensch eben dann der Mittelpunkt des Geschehens ist und dementsprechend auch herausgehoben und auch höher bewertet wird als der Rest der Umwelt oder Natur oder wie immer man das dann konzipieren möchte.
Ja, was kann da bloß schief gehen? Ja, wenn man sich diese alten Kulturen anguckt und die magischen Praktiken, dieses ganze Weltbild, was die haben, wie hat Magie da funktioniert? In deren Sinne, haben die dann mit Analogien gearbeitet? Also wenn der Schamane zum Beispiel die Knochen gewürfelt hat oder in Trance gefallen ist, um gute Jagdergebnisse zu erspüren oder sogar zu erzeugen, wie soll ich das ausdrücken? Das war für die, wie sind die da drauf gekommen? Gibt's da Untersuchungen zu, was der Grundgedanke ist, dass das überhaupt funktionieren kann? Und ich meine auch, die haben das so lange praktiziert, da muss irgendwas dran sein, dass man sich so einen Schamanen, also ne, dass es diese Berufsbezeichnung damals überhaupt so lange gab, wenn der nicht wirklich sinnvoll wäre.
Ja, also die Berufsbezeichnung Schamane oder Magier oder Zauberer, die gab es natürlich in dem Sinne nicht, sondern das sind immer Begriffe, die eigentlich aus der europäischen Wissenschaftssprache dann oder so übernommen worden sind. Und ich weiß zum Beispiel, in Kanada ein Kollege hat mit vielen Indigenen den Elder Cree, also den Ältesten der Cree, einer Cree-Community gearbeitet und die hatten keine Ahnung, wie man Schamane auf Cree übersetzt. Also so, oder Medizinmann oder solche. Klar, es gab religiöse Spezialisten oder spirituelle Spezialisten für diese Kommunikation mit der anderen, mit anderen Dimensionen der Wirklichkeit sozusagen. Und auch da war klar, nicht jeder hat diese Fähigkeiten, ne? Also man muss dann entsprechend auch geschult werden oder man muss sich auf diesen Ausbildungsweg einlassen und da gehören entsprechende Initiationen vielleicht auch zu. Also es ist auch ein Weg, auf dem Menschen sich befinden. Und im Schamanismus ist es auch so, historisch, was wir wissen, ist, dass viele Leute sich das nicht unbedingt ausgesucht haben, diesen Weg, sondern sozusagen von der geistigen Welt oder den Geistwesen ausgesucht wurden und dann, naja, nicht Nein sagen konnten. Oder wenn sie Nein gesagt haben, dann war das krisenhafte Situation, haben die also alle möglichen Krankheiten gekriegt und so weiter, bis sie eingewilligt haben. Also das sind alles so Situation oder Kontexte, in denen dann so etwas wie Schamanismus als Spezialist entsteht. Und Magie ist natürlich ein schillernder Begriff, der da kommt es dann einfach darauf an, wie man den dann besetzt oder was man darunter versteht. Und da ist natürlich in der europäischen Religions- und Kulturgeschichte natürlich ein sehr negativ besetzter Begriff, der auch bewusst negativ dann vor allem von der christlichen Kirche eingesetzt worden ist.
Simon der Magier, ja, zum Beispiel. Ne? Ja.
Genau, was etwas zu desavouieren, was also der guten Religion sozusagen widerspricht. Allerdings hat es natürlich auch in Europa immer eine Tradition gegeben, die auch Magie positiv besetzt hat, wie der Faust zum Beispiel, ja? Oder der gesamte Okkultismus im 19. Jahrhundert, wo auch durchaus wissenschaftliche Fragestellungen über Magie dann formuliert worden sind. Was können wir mit unseren Gedanken manifestieren zum Beispiel? Können wir so etwas oder gibt es so etwas wie Hellsehen oder solche eben auch Anomalien, die dann als Anomalien im 19. Jahrhundert auch schon definiert worden sind. Aber wie kann man die erklären? Und da spielt Magie dann eben auch in diesem wissenschaftlich-philosophischen Sinne natürlich auch in Europa eine Rolle. Ich denke, wenn man sich jetzt fragt, wie diese indigenen Traditionen oder auch diese schamanischen Traditionen, was für ein philosophisches Modell hatten die, das ist sehr schwer zu eruieren natürlich aus den historischen Quellen, weil wir diese Quellen einfach nicht haben.
Die gibt es nicht, ne?
Die gibt es nicht, nein. Wenn man jetzt einen Vergleich macht mit heutigen indigenen Gemeinschaften, ohne zu sagen, dass das dasselbe ist, wie die Höhlenmaler in Lascaux gemacht haben, ja, zum Beispiel. Aber trotzdem, wenn man in diese Gemeinschaften reingeht und sich und die im Grunde befragt, wie seht ihr das, dann ergeben sich schon auch Ontologien oder was wir philosophische Modelle nennen würden, die diese Trennung, wie wir schon erwähnt haben, eher schon drüber gesprochen haben, diese Trennung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt nicht so haben und dementsprechend natürlich sind die alle hier, ja, du siehst die nicht, aber die sind trotzdem hier, also so diese Wesenheiten zum Beispiel und die reden mit mir, vielleicht nicht mit dir oder so oder vielleicht nur mit bestimmten Spezialisten und so weiter. Und da gibt es dann, da, die kann man dann wiederum, diese Aussagen kann man dann wiederum in unsere eigene sozusagen philosophische Kategorien übertragen. Und das machen dann eben auch wie Philippe Descola zum Beispiel, ja, der französische Ethnologe mit lateinamerikanischen Kosmologien, die dann auch stark als Alternative auch dargestellt werden zu unserer Trennung zwischen den Welten im Grunde.
Ja, man muss ja einmal sehen, dass zum Beispiel Sir Isaac Newton, der hat mehr Bücher verfasst über die jenseitige Welt und Okkultismus als über Wissenschaft. Und der war der Begründer der modernen Wissenschaft. Einmal das. Und dann möchte ich mal sagen, vielleicht kann man beim Animismus und den Schamanen sagen, dass die eine Aussage kann man ja sagen, es gibt diese zwei Welten und die sind auch nicht hart getrennt, weil die ineinander wirken können. Das heißt, der Schamane, also es findet eine Kommunikation statt und die jenseitige Welt hat Auswirkungen auf unsere Welt und andersrum. Also die, die arbeiten zusammen auf derselben Ebene. Wenn wir jetzt mal ein bisschen an der Uhr drehen, dann hat sich ja irgendwann Hochkultur entwickelt, Sprache, was auch dafür gesorgt hat, dass sich größere Städte gebildet haben. Das heißt, diese kleineren Gruppen von Schamanen, die wurden größer, die wurden vielleicht, es waren auch keine Familienverbände mehr, man hat mit Fremden zusammengelebt. Die Kultur wurde vielleicht auch schriftlich übertragen. Das hat ja dieses Weltbild langsam verändert in eine andere Richtung hin. Würde ich jetzt mal sagen, wenn man bei den Ägyptern guckt, dann gab es erst viele Götter, dann irgendwann den einen Gott, den Sonnengott, so auch wie bei den Römern, Sol Invictus. Im Judaismus nur noch der eine Gott. Kann man da schon jetzt so vielleicht im Judaismus vor 4000 Jahren erkennen, dass da eine Trennlinie härter reingezogen wurde?
Also ich denke, so eine historische Linearität ist schwer zu beweisen, sagen wir mal so. Natürlich gibt es diese Claims und diese Ansprüche von monotheistischen Religionen, dann vor allem eben im Judentum und in Ägypten, naja, Echnaton und so, da war natürlich ein Monotheismus sozusagen als Anspruch, der aber sich im Grunde nicht durchsetzte und dann auch in der späteren, vor allem auch im ptolemäischen Ägypten im Grunde keine große Rolle mehr gespielt hat, sondern sich mit römisch-griechischen Gottheiten dann eben so vermischt hat. Klar, es gibt diese verschiedenen Modelle, ganz klar. Und es gibt auch eine historische Veränderung, natürlich ganz grundsätzlicher Art, wenn man sich, wie Sie sagten, den Übergang von der Sammler- und Jägergemeinschaften zu Landwirtschaft und zu Tierbau und Ackerbau. Und das hatte oft dann auch mit der Entstehung von Städten zu tun, natürlich, weil die Sesshaftigkeit dann da eine Voraussetzung ist und so weiter. Das führt zu allen möglichen Veränderungen, ganz klar, die auch dann die spirituelle oder das Verhältnis zur Welt auch verändern. Und was man, wenn man jetzt die Trennung zwischen Natur oder die Entstehung von Natur als etwas, was jetzt nicht vom Menschen gemacht ist sozusagen, gegenüber Kultur, dann kann man durchaus da eine Parallelität sehen, dass mit der Entstehung der Landwirtschaft oder Ackerbau und Tierhaltung des Lebens mit Tieren, sagen wir mal so, in dem Sinne auch diese Trennung zwischen Kultur und Natur doch sehr, sehr früh dann auch schon auch sich sprachlich fassen lässt. Dann Cultura und Natura sind natürlich lateinische und auch griechische Äquivalente, die diese Trennung zwischen der natürlichen Welt und dem, was wir als Menschen sozusagen daraus machen, schon vorwegnehmen. Und das ist eine andere Ordnung, wenn man so will, der Wirklichkeit, als was jetzt in den Jäger- und Sammlergemeinschaften dominant gewesen ist. Ob das jetzt so tatsächlich zu einer zum Monotheismus als so eine zwangsläufige sozusagen Reflexionsleistung ist, das würde ich stark bezweifeln. Ist auch natürlich ein Stück weit eine christliche Meistererzählung. Wenn Sie muslimische Historiker fragen, dann ist es nicht so ausgemacht, dass das Christentum überhaupt ein Monotheismus ist. Das ist immer noch so eine Eigendarstellung.
Ach, ist das nochmal Jehova der Berggott dann? Oder
Naja, Gott hat einen Sohn. Ja, das sind schon mal zwei. Ja. Und Gott, dann gibt es noch den Heiligen Geist, das sind schon mal drei. Dann gibt es noch die ganzen Engel, die auch so halb Wesen sind und so weiter. Alles das wäre in einem strengen Monotheismus, wie jetzt der Islam das zum Beispiel propagiert, durchaus problematisch. Also auch da gibt es nochmal Dynamiken, die ganz unterschiedlich nochmal konnotiert sein können. Aber was ich grundsätzlich, denke ich, für diese Rekonstruktion, wenn man so will, oder die Genealogie, wie Foucault das genannt hat, unserer heutigen Naturverhältnisse, Verständnisse, wichtig ist sicherlich dieser Einfluss gerade auch theologischer Konzepte, die seit der Antike in Europa dominant geworden sind und die erschaffene Welt, also die Natur, wenn man so will, nicht mit Gott gleichsetzen kann. Das heißt, Gott hat die Welt erschaffen, ist aber nicht Teil der Welt, sondern ist immer transzendent. Also die Idee des transzendenten Gottes, denke ich, hat in diesem Sinne noch viel stärkere Auswirkungen als die Frage, ob es nun ein oder zwei oder viele gibt. Aber die Idee, dass Gott irgendwo im Transzendenten ist und zwar seine Schöpfung ist manifestiert auch die Göttlichkeit irgendwie, aber die Schöpfung selber ist nicht göttlich. Und das alles das, was die Natur ist, die Körperlichkeit, die Materialität, kann nicht Teil des Göttlichen sein. Und das ist eine binäre Wirklichkeits Aufteilung, die massiven Einfluss hatte, auch auf unsere Wahrnehmung der, von Körperlichkeit. Ne? Und das kann man dann auch mit Platonismus verbinden natürlich, ne? Der auch die Seele, die Urheimat der Seele und so weiter irgendwo in einem transzendenten Raum angesiedelt hat. Und das, was wir sozusagen manifestiert sehen in unseren Körpern, ist immer nur ein Abklatsch, ja, der Wirklichkeit.
Haben die uns Gott da nicht weggenommen? Also das ist ja schon Entfernung geworden dann, ne? Das direkte Erfahren von Gott ist dann gar nicht mehr möglich.
Genau, das ist ein großes Problem, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Naturerfahrung macht irgendwo, ja, auf dem Berg oder so oder im Wald irgendwo, dann wird dieses als dieses Erlebnis als etwas Sakrales zu beschreiben problematisiert in dieser theologischen Richtung. Das ist nicht, ja, das ist zwar Gottes Schönheit und so weiter und bla bla bla, aber das ist nicht Gott selber. Und dann kommt man ganz schnell in dieser Tradition in die Richtung von Pantheismus, ja, alles ist heilig. Das ist etwas, was mit Schultheologie immer schwer in Einklang zu bringen war. Und so Leute wie Spinoza als jüdischer Philosoph hatte er ähnliche Probleme auch mit seiner Naturphilosophie des Pantheismus, aber noch stärker natürlich in christlichen Kontexten, wo die Heiligkeit der Natur selber im Grunde verketzert worden ist. Und dann immer auch natürlich so Religion, also Naturreligion als etwas Naives oder etwas, naja, das ist noch eine Vorstufe zur richtigen Religion und so weiter.
Primitiv.
Durch die, ja, primitiv und so weiter. Die haben die Reflexionsleistung noch nicht gemacht und so weiter. Das hat verschiedene Spielarten, aber durch die Jahrhunderte hindurch hat sich das doch sehr stark verfestigt. Und ein interessanter Aspekt, gerade wenn man sich heute diese neopaganen Gruppen anguckt oder dieses neue Heidentum und so weiter, Naturreligion, auch den heute in Europa und USA praktizierten Schamanismus, den manche auch Neoschamanismus nennen, um das abzutrennen, das wird dann sehr oft auch von diesen Praktizierenden selber als eine Gegenfolie, als ein Gegenmodell zu dieser künstlichen Trennung zwischen dem Göttlichen, das transzendent ist, und dem Nicht-Göttlichen, das immanent ist. Sondern dass hier ganz klar die Göttin oder Gaia oder wie auch immer, oft auch weiblich konnotiert, in Wicca-Religion oder in verschiedenen Naturreligionen, dass hier etwas die Natur selber als göttlich erfahren wird. Und das ist durchaus ein Gegenmodell zu diesen ererbten Trennungen, von denen wir eben auch uns ein Stück weit befreien müssen.
Ja, ja, da kommen wir später noch zu. Ich muss auch sagen, ich habe vielleicht auch die Theorie, dass durch die Entwicklung der Sprache und der Wörter, dass sich das menschliche Denken sowieso verändert hat von einem vielleicht instinktiven Denken und direkten Erfahren zu einem abstrakten Denken, was man vielleicht auch daran erkennt in der Genesis, wenn man guckt, was da passiert. Der erste Mensch, Adam, er gibt den Tieren die Namen, die haben keine. Also es geht alles von ihm aus. Ne? Er gibt sogar den Engeln die Namen, aber er ist die Quelle der Bedeutung und des Namens geworden. Also da rückt der Mensch ganz ins Zentrum. Ist das vielleicht auch, weil wir immer verkopfter wurden, so auf gut Deutsch gesagt? Weil das ja immer, das hat den Menschen ja schon verändert.
Ja, also ich denke, dass wenn es eine Konstante gibt in der menschlichen Evolution, dann ist das, dass wir eine geschichtenerzählende Spezies sind. Also wir definieren unsere Identität, unser Verhältnis zur Welt über Geschichten. Mhm. Und das ist natürlich auch, wo Religion entsteht. Und das ist diese Genesis-Geschichten, das ist natürlich nur eine Version von vielen und die auch völlig in einem bestimmten Kontext, die nichts, meiner Meinung nach, nichts aussagt über wie sich die Menschheit entwickelt hat oder so etwas, sondern ein Narrativ sozusagen, was vor 3000 Jahren eine große Rolle in einem bestimmten Kontext gespielt hat. Und ich denke, wir sollten nicht in den Fehler verfallen, jetzt zu versuchen, den genauen Text, die genaue Textversion dieser Genesis-Geschichte jetzt für einen Blaudruck sozusagen zu nehmen, wie sich unser Bewusstsein entwickelt hat, sondern das als eine Erzählung nehmen, in der das Verhältnis zur Welt eben auch definiert worden ist. Und natürlich auch eine sehr einflussreiche, weil sehr viele Leute dieses Narrativ übernommen haben. Mhm. Und diese Trennung, dass also sozusagen der Mensch oder auch Gott selber den Dingen ihre Identität erst gibt, also sozusagen die Zuschreibung von Identität durch das Subjekt, das der Mensch ist, das ist natürlich eine Chiffre, die sich durch die Jahrhunderte hindurchzieht. Aber es gibt natürlich auch viele alternative Modelle, auch in religiösen Narrativen oder in Schöpfungsgeschichten und so weiter, in denen dieses Modell anders aussieht, ja, wo wir also ein Teil des entstehenden Netzwerkes sind, zum Beispiel, wo verschiedene Akteure verschiedene Qualitäten haben und so weiter. Also es gibt auch durchaus Alternativen dazu. Aber wenn man jetzt diese menschliche Spezies als sich eine geschichtenerzählende Spezies betrachtet, dann kann man eben auch Dinge vergleichen, die so oberflächlich nichts miteinander zu tun haben. Also dann kann man natürlich einerseits sagen, Mythologien, Religion und so weiter, das sind alles materialisierte Formen von Geschichten sozusagen, die wir über uns erzählen und die uns einordnen im kosmischen Zusammenhang, in Zeit und Raum und so weiter, die angeben, was wir sind, was die anderen sind und so weiter und die sozusagen Weltverhältnisse konstituieren. Aber wenn man mit so einem Schlüssel an diese Geschichten rangeht, dann ist eigentlich das, was wir Wissenschaft nennen, auch keine fundamental andere, ein anderer Modus. Es ist auch eine Geschichtenerzählung, auch eine andere Form einer Geschichte, aber es ist trotzdem auch ein Narrativ in dem Sinne, dass wir die Daten selber oder die Rechenschritte und so weiter, das ist ein Bereich, aber sobald wir darüber kommunizieren, müssen wir da eine Geschichte drumherum erzählen. Also Big Bang. Ja, der Big Bang hat natürlich nie stattgefunden in dem Sinn, wie wir uns das so vorstellen. Aber wir brauchen die Vorstellung, dass es da so einen Urknall gegeben hat und dann alles so. Ja, das sind aber Metaphern, die ja irgendwie kann man die auf die Rechenbeobachtungen irgendwie zurückführen. Aber sie sind trotzdem eigentlich ein Narrativ, das etwas ganz Ähnliches leistet wie ein Mythos. Also so eine uns selber einordnet sozusagen in den Gesamtzusammenhang und sagt, okay, wie dann sind wir entstanden und dann, naja, da gibt es vielleicht auch ein Ende unserer Geschichte und so weiter und dann knallt das alles wieder, fällt das alles wieder zusammen und so weiter. Also so, das sind ja Erzählungen, die einen anderen Modus von Erzählung sind, aber trotzdem etwas Ähnliches leisten. Und ich denke, das ist etwas, was wir sowohl in der Religion als auch in der Wissenschaft finden, aber auch in der Kunst zum Beispiel. Ne? Also das sind Modi der Erzählung, die sinnstiftend,
also die erfüllen sinnstiftende einen Zweck,
Funktionen haben.
Die erfüllen auch einen Zweck. Ne? Die halten ich glaube, eine Religion erfüllt viele Zwecke. Ne? Eine Kultur zusammenschweißen, bestimmte Regeln durchsetzen, Gesetzestexte damals, das war ja quasi all in one, diese Bibel. Da war ja alles Mögliche drin. Das sollte eigentlich den Alltag regeln. Oder jetzt wie bei Muslimen regelt es ja noch viel mehr. Also die versuchen ja wirklich die gesamte Gesellschaft damit zu regeln. Ja, kommen wir mal zur Aufklärung dann und dann vielleicht auch zum Humanismus, wo wir vielleicht nochmal gucken müssen, ob der Humanismus vielleicht das letzte Menschliche dann auch austreibt am Ende. Die Wissenschaft hat dann so, Anfang Mittelalter, die Wissenschaft wird immer besser, das heißt, wir haben Dinge kennengelernt, die vielleicht auch den Bibelaussagen widersprochen haben und auch den medizinischen Aussagen. Und die moderne Wissenschaft hat dann vielleicht Aussagen getroffen, die gegen die Religion waren. Und irgendwann hat man gesagt, passt auf, Leute, DK, wir trennen das jetzt mal. Wir gehen jetzt mal getrennte Wege. Ne? Du Religion, du kümmerst dich um das Jenseitige und wir Wissenschaftler um das Diesseitige. weil man vielleicht keine Lust auf Scheiterhaufen und sowas hatte und der Fortschritt auch nicht aufgehalten werden konnte. Was hat dieser Humanismus mit der Trennung gemacht? Hat es die Gräben noch weiter, hat es da eine riesige Mauer durchgezogen? Oder? Also ich rede jetzt auch über unseren Kulturkreis. Ich weiß, das kann man nie global sehen. Aber ich rede jetzt hier mal über Europa, was das mit uns gemacht hat. Mhm.
Ja, ich denke, diese Eckpunkte, die Sie genannt haben, die sind Teil dieses Meisternarrativs, das wir über uns selber erzählen. Ja. Und in dem Sinne, es gab dann irgendwie schon sowas wie antike Wissenschaft, ja, mhm. Und dann kam das Christentum und die haben das alles sozusagen dann gekapert, wenn man so will, oder auch verboten. Und dann gab es den Fokus auf Religion und da durfte man bestimmte Fragen eben nicht mehr stellen. Und dann kam eben die Renaissance und die Wiedergeburt der griechischen Antike und dann danach die Aufklärung und so weiter, die Emanzipation des kritischen Denkens von der Religion. Das sind Narrative auch, das sind meist Erzählungen, die wir auch noch immer in Schulbüchern präsentieren.
Ja, ja, im Nachhinein sieht man das immer. Genau, man kann im Nachhinein immer was rekonstruieren und vielleicht was erkennen, was die Leute zu der Zeit ja gar nicht, die haben jetzt nicht gesagt, oh, jetzt fängt der Humanismus an oder wir sind jetzt in der Aufklärung, das haben wir denen ein paar hundert Jahre später draufgedrückt. Entschuldigung, ich bin hier reingegrätscht.
Aber nee, ja. Genau, also aber wir wissen im Grunde auch, wenn man jetzt Wissenschaftshistorikerinnen und Historiker liest, das ist alles dekonstruiert. Also das funktioniert so nicht. Und trotzdem halten wir an diesen bestimmten Erzählungen über uns selber fest, als wenn wir sozusagen jetzt die Krone der
Schöpfung und der Vernunft auch
sind. Genau, und der Vernunft eben sind. Und dann, das spiegelt sich ja auch in bestimmten Philosophien wieder, also bei Hegel zum Beispiel, ja, also auch, dass wir sozusagen die Verwirklichung des absoluten Geistes sind in unserer Erkenntnis sozusagen. Ja. Also es wird dann mit Fortschrittserzählungen fusioniert, die, ja, das klingt natürlich cool, wenn wir irgendwie so uns selber definieren können. Und die ganzen Widersprüchlichkeiten und die Vielschichtigkeit dieses Prozesses, die gehen dabei dann auch in der Wahrnehmung verloren. Sie haben schon Newton genannt, ja, der bei uns als der sozusagen Schöpfer und einer der wichtigsten Initiatoren der wissenschaftlichen Revolution bezeichnet wird. Übrigens als Fußnote, der Begriff wissenschaftliche Revolution, der ist erst 1927 in die Diskussion eingeführt worden von Quaré, einem französischen Historiker. Davor war das gar keine Revolution. Ne? Also so, wo man auch mal, natürlich gab es da Veränderungen und Auseinandersetzungen und auch massive Veränderungen, gar keine Frage. Aber diesen Begriff, den wir so für selbstverständlich nehmen, der ist im Grunde noch nie mal 100 Jahre alt. Und Newton hat natürlich einen ganz wesentlichen Begriffsapparat und methodischen Apparat vorgelegt, der auch neu war. Zugleich hat er, wie Sie schon gesagt haben, die meiste Zeit seiner Arbeit auf Bibelinterpretation verwandt und auf Alchemie. Ja? Und deswegen, daran ist er wahrscheinlich auch gestorben, von den Dämpfen, die er eingearbeitet hat.
Vom Blei und
eingeatmet
so,
ne? Genau, ja. Ja, ja. Also das hat ihn massiv beschäftigt und diese Trennung zwischen, naja, das eine ist dann halt, das ist dann noch mit einem Fuß stand er halt noch im Mittelalter und mit dem richtigen Fuß stand er schon in der Neuzeit. Das sind natürlich Darstellungen, die der Realität im Grunde auch nicht entsprechen. Also in dem Sinne denke ich, was muss man andere Fragestellungen hier an die Geschichte anlegen, als jetzt nur zu sagen, wie wir das in unseren Erzählungen oft machen, ja, die Überwindung der Religion führt dann zur Unabhängigkeit und so weiter. Ich denke, dass die Zusammenhänge wesentlich komplizierter sind und auch viel der naturwissenschaftlichen Forschung bis ins 19. Jahrhundert hinein von Theologen ausgeübt worden ist und nicht von Wissenschaftlern, was immer das auch war, diesen Begriff gab es, ist im Grunde auch erst im 19. Jahrhundert ja. entstanden. Diese Job Description, wenn man so will, ja. von einem Wissenschaftler und so weiter. Und selbst wenn man sich anguckt, Leute wie Darwin, ja, Darwin hat seinen Traumberuf war Pastor. Ja, der wollte mal Pastor werden, weil man als Pastor hat man die Zeit, ja. wirkliche Naturforschung zu machen. Ne? Da sitzt man irgendwo auch, ja. auf dem Land, ne, hat seine kleine Gemeinde da und kann den ganzen Tag irgendwie, ja. Und das haben eben viele gemacht in der Zeit und das fand er ideal. Also diese Trennung, die laufen alle in, wenn man sich die historischen Wirklichkeiten anguckt, ist es alles ein bisschen komplizierter. Aber ich denke, eine allgemeine eine Entwicklung, die sich sicherlich hier manifestiert oder die sich auch rekonstruieren lässt, ist eben diese Identifikation des menschlichen Subjektes als dasjenige, als diejenige Instanz, die sozusagen den Rest der Welt beurteilt. Also das ist dann schon etwas, was eine entscheidende Schere auch ist, ne? Oder eine entscheidende Wendung auch der Selbstwahrnehmung. Wir sind nicht jetzt sozusagen geschaffene Kreaturen, die im Sündenfall also übel versagt haben und es im Grunde nie richten können und so weiter, ja. Also so die Gefallenheit der Schöpfung und so weiter und auch des Menschen, das sind alles Metaphern oder das sind Beschreibungen des Menschen, die hier eine ganz klare Gegenfolie bekommen haben, in dem Sinne, okay, wir sind die entscheidende Instanz, die über wahr und falsch urteilen kann und ja, das geht dann halt weiter dann in der Aufklärung eben
also
auch.
Also wir befreien uns von der selbst auferlegten Unmündigkeit.
Genau.
So wie das dann, aber ist es nicht so, Geschichte wird ja von Siegern geschrieben. Ist es dann so, dass die Geschichte bewusst so falsch, wenn ich das mal rausgehe, konstruiert wird, dass das einfach gut aussieht und eine Art Linearität hat, wie ich sie sehen möchte?
Also ich glaube nicht, dass es hier eine bewusste Entscheidung von jemandem gibt irgendwie da oder von irgendeiner geheimen Zirkel.
Ja, glaube ich auch nicht, aber es sieht so aus.
Nee, das habe ich auch nicht so verstanden, dass sie das meinten. Aber ich denke, ja, ich komme halt von der Diskursforschung. Ich würde das als einen Diskurs, als eine Wissensordnung sozusagen beschreiben, wie Foucault das auch gemacht hat. Dinge, die wir für selbstverständlich erachten, ohne dass wir je darüber nachdenken, warum eigentlich oder dass die Welt doch ganz anders sein könnte, als wir sie ordnen. In dem Sinne unhinterfragte Selbstverständlichkeiten oder sowas über die Welt oder Ansichten über die Welt. Das ist das, was wir als oder was soziologisch dann eben auch als Wahrheit betrachtet wird. Es geht dann nicht um, ist das jetzt wirklich wahr, sondern es ist eine geteilte Meinung in einer Gemeinschaft. Mhm. Und ich denke, die Prozesse, dass wir solche Erzählungen dann als gegeben hinnehmen oder unhinterfragt übernehmen, das hat mit diesen sehr mächtigen Diskurs oder Wissensordnungen zu tun, in denen wir aufwachsen.
Die sind auch notwendig, oder? Oder damit die Gesellschaft funktioniert.
Klar, es gibt auch keine Gesellschaft, die diese Wissensordnung nicht hat. Mhm. Nur die Wissensordnungen können ganz unterschiedlicher Art sein. Sie können sich auch über Zeiträume hinweg verändern. Und was in einer bestimmten, die Wissenschaftler in der Frühneuzeit waren Kometen eine Anomalie. Ja? Die konnten zwar alle Planeten berechnen und so weiter, aber Kometen, ja? Und das hört dann irgendwann auf in der Neuzeit, indem man oder auch davor schon, dass man Kometenbahnen eben auch entsprechend berechnen konnte, das hört dann auf, eine Anomalie zu sein. Aber das verändert sich halt im Kontext von historischen Veränderungen. Und das, was wir heute teilweise als Anomalie betrachten, wäre vielleicht vor 500 Jahren das ganz selbstverständlich. Ja. Und auch heute werden bestimmte Dinge, die wir erleben, in bestimmten Kontexten nicht als Anomalie oder als etwas betrachtet, was erklärungsbedürftig ist oder was wir nicht erklären können, während es in anderen Milieus oder gesellschaftlichen Kontexten ganz anders beurteilt wird.
Ja, für mich ist Anomalie wird so als Lückenbüßer jetzt genutzt, glaube ich, wo man was hinschiebt, bis man meint, es ist nicht mehr diese klare Abgrenzung zu dem Göttlichen oder dem Anderen. Ich will das jetzt gar nicht konnotieren irgendwie, aber man muss ja auch mal gucken, was die Gesellschaft für Anomalistik macht, ist Grenzwissenschaften. Da kann man sagen, schön, was heißt denn das eigentlich? Ist das an den Grenzen unserer Wissenschaft? Aber woran grenzt die denn dann? Das ist gar nicht genau beschrieben, weil geht das ins Nichts raus? Grenzt es doch an etwas Unbekannten, was wir vielleicht mal erforschen sollten?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wo man sich da verorten soll.
Ja, genau. Das ist auch, was mich jetzt als Historiker interessiert, ist diese Veränderung der Bedingungen des Wissens sozusagen oder das, was als Wissen akzeptiert wird und das, was ausgegrenzt wird als grenzwertig oder als Grenzwissenschaft oder Nichtwissenschaft. Und das verändert sich ja auch teilweise ja innerhalb von 20, 30 Jahren kann sich so etwas verändern. Und in dem Sinne interessieren mich eigentlich auch mehr so die Diskurse, die dann dazu führen, dass bestimmtes Wissen hegemonial wird und anderes marginal wird. Und diese Aus- und Inklusions- und Exklusionsprozesse sind interessant, sich genauer anzugucken. Und in der Anomalieforschung ist das ein gutes Beispiel. Das war im 19. Jahrhundert, wurde das Okkultismus genannt. Dann wurde das, Hans Driesch und solche Leute, die haben dann angefangen, dass Okkultismus, das klingt so negativ. Ja. Irgendwann in den 20er Jahren wurde das, kriegt das so einen negativen Konnotation. Nennen wir das doch anders, nennen wir das Parapsychologie. Ja? Das war dann das neue Label, was dann eigentlich auf dieselben Phänomene, dieselben Beobachtungen und noch immer hatte man keine Theorie dafür, die allgemein akzeptiert wurde. Und das wurde dann Parapsychologie, dann wurde es dann Anomalieforschung, um das entsprechend neutraler, weil Parapsychologie klingt ja auch so ein bisschen negativ heutzutage. Also solche, diese Dynamiken der Inklusion und Exklusion haben teilweise natürlich dann auch Veränderungen der oder spiegeln auch Veränderungen von Wissensordnungen wider.
Ja. Genau, kommen wir weiter in der Zeit. Irgendwann nach der Aufklärung die Industrialisierung, die Verstädterung nimmt zu. Ich pauschalisiere jetzt wieder komplett, ne? Das wird nicht immer stimmen, aber stumpf würde ich sagen, Städte werden größer, die Arbeitsbedingungen der Menschen ändern sich auch. Wir haben schlechtere Arbeitsbedingungen eigentlich oft. Ne? Der Mensch wird vielleicht noch Zulieferer von Maschinen. Die Dampfmaschine wurde entwickelt, eine industrielle Produktion, industrieller Kriegsführung. Zwar haben wir unsere Produktivität, da können wir auch nachher nochmal drüber reden. Man kann über die Geschichte eine stetige Steigerung der Produktivität erkennen, die wir machen, also wie viel wir ausbeuten von der Welt und was wir daraus machen können. Das hat uns aber auch verändert. Das hat uns vielleicht noch weiter entfernt von dem Urgrund und von der Natur. Das spiegelt sich doch jetzt auch wieder in dieser Grenze, wieder da. Also spaltet das den Menschen jetzt vielleicht? Ich habe das Gefühl, der moderne Mensch steht mit beiden Beinen. Der wird vielleicht noch getauft, ja? Also am Anfang des Lebens spielt die Kirche eine Rolle, zum Ende hin auch noch mal, wenn man stirbt. Und in der Mitte, so als wären wir schizophren. Ich meine, einerseits sagen wir, das kann es nicht geben, andererseits kann es das doch geben. Und irgendwie machen wir dann so einen Kompromiss und wuseln uns da so durch unser Leben durch. So empfinde ich das.
Naja, was Sie beschreiben, sind natürlich ganz massive Veränderungen, die sich in den letzten 200, 300 Jahren vollzogen haben und die auch sicherlich zu einer großen Explosion auch von Ausbeutung oder von Ausbreitung erstmal von bestimmten Weltbeziehungen geführt haben. Ausbreitung natürlich auch allein Bevölkerungswachstum, wenn man sich den anguckt, ne, das läuft eben auch parallel zu dieser exponentiellen wirtschaftlichen Ausbeutung. Und die Produktivität, ja, hat natürlich massiv zugenommen, in dem Sinne aber auch die Produktivität in Europa hat durch die koloniale Ausbeutung massiv zugenommen. Aber der Preis wird natürlich woanders bezahlt. Ja. Und die Ausbeutung von nicht-europäischen Gesellschaften, aber eben auch von natürlichen Ressourcen, wie es dann genannt wird, und von anderen, Natur im Allgemeinen, haben natürlich wesentlich dazu beigetragen, dass es diese Dampfmaschine und diese Industrialisierung überhaupt gegeben hat. Also das ist bezahlt worden, auch finanziell, wenn man so will, durch den Schaden, der in den Kolonien und auch durch Genozide und so weiter, ja, dass die amerikanische Bevölkerung komplett ausgerottet worden ist, und dann sozusagen die Sklaven importiert werden mussten, weil die Einheimischen alle tot waren. Ja. Also solche Dimensionen von Genozid und von Ausbeutung nicht europäischer Kulturen, kann man sich kaum vorstellen. Und das wird auch unzureichend sozusagen in die Gleichung mit einbezogen, ja, und das, heute haben wir halt Prozesse von Dekolonialismus und so weiter, wo das zumindest benannt wird, aber wir sind immer noch, gerade in Europa und in Nordamerika, kaum in der Lage, das ganze Ausmaß dieser Schreckensgeschichte auch wirklich zu ermessen und ernst zu nehmen und uns dazu zu verhalten. Ich denke, das sind Aspekte dieser Erfolgsgeschichte, ja, wenn man so will, von Aufklärung und Industrialisierung und Modernisierung, ja, die ganze Modernisierungsdebatte spielt natürlich auch in Europa eine große Rolle. Und das wirft dann eben auch wieder Fragen auf, na, was, wenn man dann mal ein bisschen unter diese Oberfläche von Modernisierung, ja, und auch Emanzipation des selbstständigen Denkens und diese ganzen Sachen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und solche Sachen, das sind natürlich alles schöne Worte, aber wenn man so dann kritisch weiterguckt, dann stellt man doch fest, dass es in vieler Hinsicht auch leere Phrasen sind, die mit der Realität gar nicht unbedingt so viel zu tun haben. Und das führt dann eben auch Leute wie Bruno Latour dann dazu, die sagen, ja, wir waren nie modern. Ja? Also dieses ganze Klischee von Modernität ist im Grunde eine Chimäre, die wir uns selber erzählen, um uns besser zu fühlen als der Rest der Welt.
Wir haben Atombomben abgeworfen. Also wir sind eigentlich die größten Barbaren. Ich meine, ich muss auch sagen, Ausbeutung der Natur gab es auch schon immer, seit es die Kultur gibt. Ne? Es gibt... Die Römer haben ganze Wälder abgeholzt für ihren Schiffbau und so. Ne? Ganze Kulturen sind kaputt gegangen, weil die Ressourcen ausgebeutet haben. Aber ich glaube, was wir mit der Industrialisierung, hat das einen neuen Level erreicht. Einfach. Und vor allen Dingen war es ein globales Phänomen. Ne?
Ja. Die koloniale Vernetzung Europas hat dazu geführt, dass diese enorme Expansion, auch diese und diese Explosion auch von Wirtschaft und von Kapitalgesellschaften und so weiter, die ja im 17. Jahrhundert entstanden sind, auch als neues Wirtschaftssystem und auch Finanzmodell und so weiter, wo eben auch dieser Ausbeutungscharakter sozusagen eingebettet ist. Ja? Also ist ein Webfehler, der da sozusagen schon mit angelegt ist, den wir jetzt auch immer noch ausbaden natürlich, aber der da in die Gleichung eingeführt worden ist. Und natürlich gab es auch davor immer schon koloniale Übergriffe und so weiter. Das hat es seit es menschliches Zusammenleben gibt es diese Konflikte und auch diese Strukturen. Aber dass es sozusagen systemisch wird, dass es ein Teil der Definition des Wirtschaftssystems ist, das ist etwas, was sich im Grunde erst mit dieser Kolonialgeschichte und die dann auch Teil der Industrialisierung ist, hat sich das im Grunde erst entwickelt.
Ja, ich meine, es gab dann auch Gegenbewegungen. Es gab schon die ersten Umweltbewegungen schon im 19. Jahrhundert. Wir erkennen, glaube ich, also wir, sage ich jetzt mal als Menschheit, der Club of Rome, also wenn man mal guckt, ne, die Grenzen des Wachstums, man muss ja kein Genie sein, um zu erkennen, dass das irgendwie nicht ewig weiterlaufen kann. Wir haben dann auch in den 80er Jahren in der Anti-AKW-Bewegung die grüne Politik kriegt diese Graswurzelbewegung. Wir haben auch angefangen, ich versuche jetzt mal ein bisschen Hoffnung reinzustreuen, zum Beispiel die Qualität der Flüsse in den 70er und 80er war schrecklich in deutschen Industriegebieten, die ist wieder besser geworden. Widerspricht nicht unser modernes Leben eigentlich unserem inneren Wunsch der Natur? Also ich kann nur sagen, wenn ich in den Wald gehe, ja, war ein schöner sonniger Tag mit meinem Hund, dann fühle ich mich anders, als wenn ich im Einkaufscenter stehe. Und dieser Unterschied im Gefühl, der ist ziemlich tief drin. Also ich glaube, das erkennt jeder.
Ja, natürlich hat es auch in Europa diese Gegenbewegungen gegeben und auch schon seit der Aufklärung. Wir hatten auch Spinoza schon erwähnt, ja, noch früher sozusagen auch in der Neuzeit, wo andere Weltbeziehungen theoretisch auch gefasst worden sind. Aber dann auch ganz stark natürlich dann im 19. Jahrhundert in der Romantik, ja, oder auch in der Naturphilosophie von Schelling und so weiter, aber eben auch in den diesen Kunstphilosophien auch, wie jetzt ja bei Novalis oder bei Goethe und so weiter, ja, die sich auch als Naturforscher natürlich betrachtet haben und entsprechend auch auf bestimmte Tendenzen in der Philosophie und auch in der Wirtschaft, ja, auch Karl Marx natürlich wäre da zu nennen, reagiert haben, auch diese Industrialisierung, Technisierung und so weiter auch beobachtet haben und das auch entsprechend aufgenommen haben in ihre eigenen Entwürfe. Und es ist auch kein Zufall, dass heute es auch eine große intellektuelle Bewegung gibt, die sich gerade wieder auch an diesen romantischen Naturphilosophien orientiert oder da neugierig ist und nachfragt, okay, wie haben die das denn beschrieben, ja, wenn Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel seine Methode, seine wissenschaftliche Methode als zarte Empirie beschreibt, ja, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht, wie er das sagt, ja. Wo es also diese Subjekt-Objekt-Trennung, wie wir sie eigentlich so als selbstverständlich nehmen, in unserer heutigen Wissenschaft gar nicht mehr funktioniert, sondern wo man als der Beobachtende selber auch beobachtet wird von dem Subjekt-Objekt, das mit dem wir sozusagen eine Beziehung aufbauen. Ja, das nennt er zarte Empirie. Und das sind alles so Modelle, die auch im 19. Jahrhundert durchaus auch bei Schelling der auch über Subjekt-Objekt und so weiter, die Natur als Subjekt und so weiter geschrieben hat, wo diese Diskussion eigentlich auch schon vorgeprägt war und sich auch im 19. Jahrhundert und auch im frühen 20. Jahrhundert auch in Umweltschutzbewegungen und so weiter auch manifestierte. Auch diese Kritik an Kapitalismus und Ausbeutung hat es auch da schon gegeben, auch teilweise schon bezogen auf religiöse Erzählungen. Ja, wir sind eben die Krone der Schöpfung und solche Dinge. Das funktioniert nicht so richtig, das ist ethisch problematisch und so weiter. Diese Reaktion, die gab es natürlich dann auch gerade auch in Deutschland dann schon um die Jahrhundertwende. Ja. Zum 20. Jahrhundert. Ja.
Ja, auch die moderne Quantenphysik, was ja interessant ist, und auch Ergebnisse von paranormaler Forschung deuten darauf hin, dass diese Trennung zwischen Objekt und Subjekt vielleicht auch gar nicht so fest ist. Also das ist auch da, wenn man da auch mal guckt, die Quantenphysik, die entspricht ja überhaupt nicht unserem alltäglichen Erfahrung. Also die Grundsubstanz der Welt funktioniert nach ganz anderen Regeln, ziemlich verrückten Regeln. Ja. Auch das könnte man vielleicht mal als Denkanstoß nehmen.
Ja, und das geschieht natürlich auch in der Diskussion auch jetzt gerade über ja, Ökosysteme und auch die nichtmenschliche Welt als Akteure, sozusagen als gleichberechtigte Faktoren in einer einem Wirkzusammenhang und so weiter. Da gehen viele eben auch auf diese philosophisch quantenphysikalischen Theorien zurück, wie sie Niels Bohr zum Beispiel schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgelegt hat, wo eben tatsächlich diese Subjekt-Objekt-Trennung gar nicht so richtig funktioniert und auch Kausalität in dem Sinne, Determinismus als etwas, als ein Grundprinzip von Physik seit Newton in vielen Quantenkontexten gar nicht angewandt werden kann und so weiter. Und das wirft natürlich dann Fragen auf von Ontologie und auch von unserer Einbindung in Kräfte, Netzwerke, die wir gar nicht kontrollieren können und so weiter. Und das sind Überlegungen, die auch zu sehr interessanten kulturwissenschaftlichen und philosophischen und auch feministischen und allen auch interkulturellen Erklärungsansätzen dann auch genommen werden, weil sie dann zum Beispiel auch sich auf so Ontologien wie Animismus beziehen lassen können. Wir sind Teil eines Kommunikationsraumes, wenn man jetzt Animismus als ein System betrachtet, das Beziehungen mit nichtmenschlichen Entitäten regelt, ja, oder voraussetzt. Wir sind eingebunden in einen Resonanzraum, wenn man so will. Hartmut Rosa hat gerade ein großes Buch zugeschrieben über Resonanz als sozialwissenschaftliche oder soziologische Theorie. Wir sind eingebunden in einen Resonanzraum, der nicht nur andere Menschen umfasst, sondern auch nichtmenschliche Akteure, vielleicht sogar Algorithmen, vielleicht sogar Computer und so weiter, Steine oder Autos oder was auch immer. Und was heißt das eigentlich, wenn wir diesen Resonanzraum als den Raum ernst nehmen, in dem Wissen entsteht und in den wir uns zwar irgendwie einspeisen, unsere Perspektive einspeisen, wir sind Teil des Ganzen, wir sind aber nicht in control, ja, wir sind nicht irgendwie, wir haben nicht die Deutungshoheit hier, sondern wir sind verletzlicher Teil eines Gesamtgeschehens, in dem nichtmenschliche Entitäten genauso viel zu sagen haben wie wir. Was sagt denn das dann über so Ideen wie das Anthropozän zum Beispiel? Ja? Als wenn wir als menschliche Spezies den Planeten wirklich beherrschen könnten. Und ja, das sind so Fragen, ja, die sich da stellen und wo man dann auch einen interessanten Dialog führen kann mit indigenen Kosmologien, für die das ganz selbstverständlich ist, ja, die das schon immer so gesehen haben und ja, wir haben noch nie verstanden, warum ihr da eine Trennung zwischen diesen Bereichen eingeführt habt und so weiter. Also da gibt es auch interessante Modelle, auch kosmologische Modelle oder naturphilosophische Modelle, die auch spirituelle Dimensionen haben, wie im Animismus zum Beispiel, aber die man auch mit diesen naturphilosophischen Modellen der deutschen Romantik zum Beispiel, aber auch William Blake oder andere, Percy Shelley und solche in England natürlich haben genau das Gleiche argumentiert, auch in Dialog bringen kann.
Ja. Ja, man muss da gucken, auch wenn uns die Quantenphysik etwas sagt, dann, dass ich eigentlich nichts beobachten kann, ohne es nicht zu beeinflussen. Das heißt, die reine Beobachtung gibt es gar nicht. Ich bin immer Teil von dem System als Beobachter. Man kann in der Quantenphysik auch sehen, dass es auch da diese zwei Fronten wieder gibt. Es gibt zum Beispiel die Leute der Many-Worlds-Theorie, ne? Dass sich das Universum einfach auch gedanken- und sinnlos einfach aufspaltet und jede Entscheidung trifft, was natürlich ziemlich seelenlos ist. Das ist wie so eine Maschine. Und es gibt andere, die sagen, nee, es gibt vielleicht noch einen Sinn oder einen Zweck dem ganzen Volk, den wir vielleicht noch nicht erkannt haben. Die würden dann vielleicht Raum lassen für die andere Welt oder für was Gottähnliches oder so ein Geschöpf. Da wollte ich jetzt auch nochmal das Thema Transhumanismus ansprechen. Und zum Beispiel, es gibt ja auch transhumanistische Philosophen wie Daniel Dennett. Na, ist das jetzt dann, hat man dann den Humanismus wirklich den gar ausgemacht, wenn man diesen Leuten folgt? Also das ist ja kein Posthumanismus mehr, das ist ja schon ein Non-Humanismus mehr, wo die eigentlich hinwollen, mhm, oder?
Ja, diese Diskussion um die verschiedenen Formen von Humanismus und Post und Trans und so weiter, das ist sehr kompliziert und da wird man auch leicht, kommt man leicht durcheinander auch, weil die teilweise ganz entgegengesetzte Dinge eigentlich sagen, obwohl das beides dann mit ähnlichen Begrifflichkeiten operiert. Ich denke, um das ein bisschen auseinanderzuhalten, ich denke, Humanismus an sich und auch eine Kritik von Humanismus, die Kritik von Humanismus ist ja oft selber eigentlich auch Humanismus. Also so, es ist ja genauso wie man kann Philosophie kritisieren, aber dann macht man trotzdem noch Philosophie. Ja. Also in dem Sinne, da kommt man irgendwie nicht raus als menschliche Spezies, wenn man sagt, okay, Humanismus hat mit unserer Spezies zu tun und mit unserer rationalen oder überhaupt mit unserer Kommunikation innerhalb der Spezies und auch unserer Gewahrwordung, was ist denn eigentlich der Mensch? Also diese Fragen, die verschwinden ja nicht. In dem Sinne wird man aus dem Humanismus auch nicht ausbrechen können in dem Sinne. Das nur so vorab. Ich denke, die Kritik, die sich gerade jetzt dann im Posthumanismus formuliert, ist auch nicht eine Kritik, die jetzt den Humanismus oder die Fragen des Humanismus selber ad absurdum führen möchte oder überwinden möchte, sondern eine ganz bestimmte Konzeption von Mensch adressiert. Und das ist genau die Konzeption, die sich einfügt in diese Ausbeutungsmuster, die wir schon besprochen haben, die sich eben auch mit der Aufkunft des Humanismus in der Renaissance und im Hochmittelalter und so weiter dann in dem Zuge eben auch im Kontext von Kolonialismus und auch von Kapitalismus und so weiter. Das sind nicht Theorien über Mensch an sich, sondern das ist immer der weiße, männliche, hochgebildete und reiche Mensch. Ansonsten gilt diese Kategorie dann auch nicht. Für die anderen Menschen gilt das dann auch. Also so, das ist jetzt etwas verkürzt gesagt, aber man findet diese Aussagen auch, selbst bei Kant und solchen Leuten. Ja, das geht also ja nicht um jeden beliebigen Menschen als Spezies, sondern es geht um eine ganz besondere Gruppe dieser Spezies. Und darauf richtet sich diese Kritik, dass damit eben auch Ausbeutungsstrukturen, zum Beispiel in Geschlechterfragen, aber auch in Kolonialfragen und so weiter, aber eben auch, wie der Ökofeminismus sich vor allem dann darauf richtet, auch wie die Ausbeutung des weiblichen Teils der Menschen synonym ist auch mit Ausbeutung von Natur, die auch immer weiblich chiffriert worden ist und so weiter. Und das sind die Kritikpunkte, in denen sich diese Diskussion manifestiert. Und dann kann man verschiedene Schritte gehen, und ich denke, im Transhumanismus wird ganz klar auch der Schritt gesagt, ja, wir sind eigentlich an einem eben evolutionären Punkt, in dem diese Spezies Mensch selber sozusagen überwunden wird. Wir sind also nicht nur wir verbinden uns nicht nur mit Technologien, was ja auch schon eine Tatsache ist, ja, selbst wenn man sich unsere Abhängigkeit von Technologien oder von Mobiltelefonen und Computern und so weiter, das ist ja eine Technisierung, die da stattfindet, die aber dann auch sozusagen befördert wird oder gut geheißen wird in dem Sinne, okay, das ist nur der erste Schritt hin zu einer Überwindung auch unserer evolutionären Definition von Spezies Mensch. Und da wird tatsächlich jede Form von Humanismus im Grunde dann auch ad absurdum geführt. Und deswegen ist das im Grunde auch geradezu das Gegenteil von dem, was im kritischen Posthumanismus beschrieben wird, in dem Sinne, dass dort gesagt wird, ja, wir müssen gerade diese Einbettung des Menschseins in größere agentielle Systeme, in diese Resonanzräume, das müssen wir als eine sozusagen Definition unseres Menschseins auch aufnehmen. Also im Grunde ein Posthumanismus in dem Sinne, dass wir bestimmte Beschreibungen des Menschseins hinter uns lassen und damit auch uns unser Menschsein als Teil größerer Resonanz und agentieller Systeme betrachten.
Ach, so ein Feedback.
Wo durchaus auch.
Was aber eigentlich ganz gut wäre, glaube ich, oder? Das wäre eigentlich ein ganz netter Ansatz.
Genau, das wird positiv besetzt in dem Sinne. Und da können dann auch durchaus Technologien und so weiter eine Rolle spielen, aber die verändern unsere Beziehungsfähigkeit zur nichtmenschlichen Welt. Das heißt aber nicht, dass wir aufhören, Menschen zu sein, sondern es werden andere Grenzen gezogen sozusagen zwischen den verschiedenen Teilnehmern dieses Netzwerks oder diesen Punkten in diesem Netzwerk, diesen Knotenpunkten. Und wir sind einer dieser Knotenpunkte. Und deswegen führt das zu anderen Fragen als jetzt, okay, was, wir sind jetzt das ganz andere gegenüber den anderen Tieren und so weiter oder den Meeren oder Bäumen oder was auch immer. Und da denke ich, ist der Posthumanismus in dem Sinne der Versuch einer Reform, wenn man so will, des Humanismus, eher als eine Aufgabe des Humanismus. Mhm. Allerdings wird da auch schon klar gesagt, also diese Form von Humanismus, die jetzt europäisch kolonial geprägt ist, ja, die sollten wir nicht weiterführen. Also das schon, ne? Aber die Frage, was heißt es denn, Mensch zu sein, die wird nicht unbedingt aufgegeben dabei.
Nein. Also wir kommen jetzt auch, Sie haben ja auch ein Buch darüber jetzt geschrieben, über das Thema, das heißt Nach der Ausbeutung. Sie sind da sehr engagiert. Sie haben ja auch die Themen, also auch nicht nur die Ausbeutung des Menschen zur Natur, sondern auch die Ausbeutung von Menschen, von anderen Menschen, also Gegenseitigkeit und zwischen den Geschlechtern und so. Und dass man da bin ich eigentlich auch für Empowerment. Also ich möchte gar nicht den Leuten Schuld geben, sondern eher vielleicht den Leuten Werkzeuge geben, das vielleicht in Zukunft besser zu machen, die Welt zu gestalten. Was haben Sie da Ideen oder schlagen Sie Wege vor, wie wir uns, eigentlich müssen wir uns ändern, nicht die Welt, damit das die Welt vielleicht besser wird und gerechter für alle Lebewesen?
Ja, ich denke, einer dieser Intentionen mit diesem Buch ist auch nicht, dass ich jetzt da endgültige Antworten irgendwie hätte oder selbst vorläufige Antworten. Aber ich denke, dass wir uns klar machen müssen in einem ersten Schritt, wie tief diese Strukturen eingegraben sind in unsere Wahrnehmung der Welt, ja, in unsere Art und Weise, was wir selbstverständlich betrachten und was wir als Anomalien oder als merkwürdig oder erklärungsbedürftig betrachten. Und diese Strukturen, die dann vor allem in den letzten 500 Jahren dann eben im Zuge von Kolonialismus und Kapitalismus sich sozusagen eingebrannt haben in auch globale Kommunikationsstrukturen, auch Wirtschaftsstrukturen und so weiter, und die dann selber auch reifizieren, wie man so schön sagt, in der Diskurs, also sozusagen ein Ding werden, ja, oder Wirklichkeit werden dadurch auch, obwohl es eigentlich eher ein Konzept ist. Und dann werden die aber auch zu Wirklichkeiten, die auch manifest werden.
Fast was Magisches, das ist fast genau, wie das magische
genau,
Prinzip,
ja. Ist wie ein magisches Prinzip, genau. Also einmal zu erkennen, wie tief dieses System wirkt, auch in unsere Wahrnehmungsstrukturen hinein. Und dementsprechend auch, wie schwer es ist, das zu ändern.
Ja.
Das erstmal auch anzuerkennen. Und dann zugleich zu gucken, ja, wenn das so ist, heißt es aber auch, dass, wie Sie schon gesagt haben, wenn wir unsere Einstellung sozusagen oder unsere Erzählungen oder unsere Konzepte und unsere Weltbeziehungen anders beschreiben, dann besteht auch die Chance, dass wir darüber auch, dass sich das auch manifestiert, ja, dass das ebenfalls auch zu einer Veränderung von Status quo und so weiter führen kann. Das heißt aber dann auch, dass da die Systeme so tief eingegraben sind, muss man auch so tief ausgraben. Ja. Also man muss auch so tief umgraben sozusagen. Ja, es reicht also nicht, wenn man jetzt wie in Europa, ja, in der EU, diese ganzen Green Deals zum Beispiel. Ja, das reicht nicht aus, wenn man jetzt dem Kapitalismus einen grünen Anstrich gibt und dann eben unsere seltenen Erden, ja, jetzt holen wir die auch, Trump holt die jetzt auch aus der Ukraine, ja. Aber normalerweise holen wir die aus Lateinamerika oder aus Afrika, ja. Und da bauen wir dann auch neue Gaskraftwerke und so weiter und Öl, ja, und alles Mögliche, um unsere neue Autoflotte, ja, unsere elektronische Autoflotte zu finanzieren.
Ja, ja, das ist eigentlich eine Ablasshandlung der Sünden. Wir kaufen uns von Sünden frei oder wir verschieben die in Bereiche, genau, die wir nicht sehen.
Genau, und das ist im Grunde, klar, das ist wird ja sogar auch Green Deal genannt, ja. Und das ist es natürlich auch. Aber das ist ein grüner Anstrich, wenn man so will, von Wirtschaftsausbeutungs- und Extraktionsmechanismen, die im Grunde unhinterfragt bleiben. Und in dem Sinn, das meine ich mit, man muss eben auch umgraben, man muss auch tiefer graben, um auch diese Strukturen dann mit zu adressieren. Und da kann man eben auch sehen, wie schwierig das ist. Und vielleicht haben wir auch die Zeit nicht mehr, um das wirklich zu machen. Aber ich denke, das wird nötig sein, auf jeden Fall, um einen Strukturwandel auch zu ermöglichen.
Ja, ich glaube, große Dinge muss man langsam bewegen. Also das ist ja eine Mammutaufgabe. Sie können ja jetzt nicht die Welt retten, aber Sie sind ja nicht alleine. Und ich glaube, das Erste, was es geben muss, ist, dass einem das überhaupt bewusst wird, was schief läuft. Also wenn, ne, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ungefähr, ey, die sind zu blöd dafür. Die Leute, war ja Klartext, die sind gar keine bösen Sünder. Die sündigen zwar, aber nicht aus Boshaftigkeit. Ich glaube, die meisten Menschen sind nicht boshaft. Die wissen vielleicht vieles einfach nicht. Oder diese, gerade in der im Globalismus sind die Zusammenhänge so komplex, die versteht ja kaum noch jemand. Das ist ja auch eins der Probleme. Ich glaube, man muss das stückchenweise lösen. Und das dauert vielleicht ein paar Generationen lang. Ich glaube nicht, dass das innerhalb von einer Generation geht, aber die Auswirkungen dieser Ausbeutung, die kann ja jeder immer mehr sehen. Das hat ja auch dazu geführt, dass China jetzt zum Beispiel weniger Kohlekraftwerke baut, oder denen ist auch bewusst, dass Umweltzerstörung keine gute Sache ist. Irgendwann handeln wir dann doch. Also es gibt noch diesen gesunden Menschenverstand. Ich hoffe auch, dass es den gibt.
Also ich denke, was das Interessante ist, was man beobachten kann, jetzt gerade auch in diesen ganzen, in Künsten, Literatur, Kunst und auch in Philosophie, in den Wissenschaften, auch in der Biologie, in der Ökologie und so weiter. Das relationale Denken, das ist hier ganz selbstverständlich, dass wir eingebunden sind in diesen Resonanzraum. Und ich denke da, und ich spreche dann auch in dem Buch von der relationalen Wende, und das ist ein Begriff, den ich nicht leicht fertig verwende, ja, nach Kuhn und so weiter, ein Paradigmenwechsel, das sagt man leicht, aber dann passiert es vielleicht dann doch nicht. Aber ich denke, dass wir tatsächlich in einem fundamentalen Veränderungsprozess auch unserer Wahrnehmung sind, in dem Sinne, dass wir unsere Relationalität, unsere Abhängigkeit, auch unsere Verletzlichkeit, als dass auch unser Wissen und unser Sein als Mensch, auch als Spezies, aber auch individuell verletzlich ist, und wir in diesen Wirkzusammenhang, den man planetarisch nennen kann oder wie auch immer, eingebunden sind, was ja durchaus im Einklang auch mit naturwissenschaftlichen Modellen natürlich auch ist. Also da gibt es keine Trennung, keine Kritik in dem Sinne aus wissenschaftlicher Sicht. Aber ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass man die Beziehungshaftigkeit unseres Seins, das ist eine Dimension oder ein ganz wichtiger Schritt, der auch überall passiert im Moment. Aber der nächste Schritt ist dann auch, die Beziehungsfähigkeit zu entwickeln. Nicht nur zu konstatieren, okay, wir sind alle irgendwie eingebunden in die, ja, alles prima und so, ja, sondern auch dann zu sagen, okay, was heißt denn das eigentlich, wenn ich auch in eine moralische Gemeinschaft, wenn ich Teil einer moralischen Gemeinschaft bin, die nicht nur Menschen umfasst, Ja, und wir haben also den ersten Schritt schon gemacht. Ja, jetzt umfasst die moralische Gemeinschaft auch Frauen und Säuglinge und Ungeborene oder Leute mit begrenzten kognitiven Fähigkeiten oder sowas. Ja, also das war ja früher auch nicht so. Ja,
ja.
Die Menschenrechte, das ist ja schon eine Errungenschaft des 20.
Jahrhunderts. Das muss man sich auch leisten können. Ja? Also ja, Moral, genau. Und das muss man auch bezahlen können. Ne? Wir können uns das jetzt auch, sagen wir mal so, vielleicht ist eine gute Sache der Technik und der Energie, wir können uns Moral leisten. Wir müssen kein Fleisch mehr essen, wenn wir nicht wollen. Wir tun das noch aus Gewohnheit, denke ich. Aber man könnte zum Beispiel darauf verzichten. Ne? Und wir müssen auch nicht, jeder muss arbeitsfähig sein in dieser Gesellschaft, damit er nicht verhungert. Ne? Das ist
ja, und das sind Fragen, die mit unserer Beziehungsfähigkeit zu tun haben.
Ja.
Wenn ich die moralische Gemeinschaft nicht nur auf andere Menschen ausdehne, sondern auch auf nichtmenschliche Wesen und Entitäten, dann muss ich mich auch fragen, naja, warum esse ich die dann
zum Beispiel? Ja? Oder warum verdränge ich den aus seinem Leben? Also warum behandle ich Schimpansen so schlecht? Sowas, ne?
Die, genau, ja. Das sind Dinge, dafür brauchen wir eben auch dann wieder Mythen, dafür brauchen wir auch Narrative, dafür brauchen wir auch entsprechende Erzählungen, die Leute nicht nur kognitiv sozusagen erreichen, in dem Sinne, ja, wir wissen schon alle irgendwie, dass es eigentlich nicht okay ist, dass wir ständig irgendwo hinfliegen und so weiter. Ja, das weiß ja jeder und trotzdem führt es nicht zu einer Veränderung.
Everybody knows.
Was muss passieren, um die Herzen auch der Menschen zu erreichen? Und da denke ich, da klar, da kann man dann eine große Diskussion darüber haben, wie man das schafft. Aber diese Mythen und auch wissenschaftliche Mythen, ja, über das Ende von menschlichem Leben zum Beispiel oder so, oder alle möglichen relationalen Erzählungen, wie dass wir bewohnt werden. Wir sind ja das, was wir Ich nenne es natürlich eine Vielheit von Hunderttausenden von nichtmenschlichen Lebewesen, die mich formen und so weiter. Ja. Also solche wissenschaftlichen Erzählungen können auch dazu führen, zu sagen, ja, also dass ich reagiere anders auf diese moralische Gemeinschaft, als wenn ich mich jetzt nur als etwas Herausgehobenes betrachte.
Ja, also ich glaube, das muss verankert werden in Tradition und in Kultur. Das muss Teil davon werden. So haben die alten Religionen das ja auch gemacht.
Ja, und so funktioniert das ja auch in vielen indigenen Traditionen, wo dann eben auch entsprechend diese moralische Gemeinschaft als selbstverständlich angesehen wird und das dann eben auch zu rituellen Handlungen zum Beispiel und zu bestimmten Regeln, zu bestimmten Kommunikationsformen mit diesen Wesenheiten führt, die auch Verbindlichkeiten erzeugen auf Seiten der menschlichen Gemeinschaft. Und dafür kriegt man eben auch was zurück und so weiter. Also solche, diese auch Prinzipien von Gegenseitigkeit und so weiter, Reziprozität, die spielen da dann eben eine große Rolle. Und das deswegen haben dann solche Intellektuellen aus dieser oder Philosophen aus diesen Gemeinschaften sagen dann oft auch, naja, deswegen ist Wissenschaft immer auch moralisch.
Ja.
In dem Sinne, es ist immer auch eine Ethik, es ist nicht nur die Beschreibung von Verhältnissen sozusagen, die in Ökosystemen ausgehandelt werden, sondern die haben auch immer eine moralische Qualität. Und das auszugrenzen ist auch ein Fehler, den wir vielleicht zu stark gemacht haben.
Mhm. Das ist ein gutes Schlusswort. Sie haben eine Mammutaufgabe vor sich, aber ich glaube, Sie haben das. Es ist auch interessant, das mit Ihnen zu reden, weil Sie das Handwerkszeug haben und auch das Wissen, wie sich das so entwickelt hat, was man vielleicht aus anderen Kulturen lernen kann und dass Sie sich dafür jetzt auch einsetzen. Ich glaube, das wird die Welt wieder ein bisschen besser machen. Und das können wir gerade gut gebrauchen.
Also es ist nur ein bescheidener Versuch, mich sozusagen als Wissenschaftler auch als Teil einer politischen, gesellschaftlichen Debatte zu betrachten, aus der ich mich nicht herausziehen kann. Und das ist auch, denke ich, auch ein Teil dieser Erkenntnis von Relationalität, dass wir auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich nie nur Beobachter sind. Ja, das ist ja auch so eine Wahrnehmung, so eine Selbstdarstellung teilweise auch von Wissenschaft, die ein Teil des Problems ist und nicht unbedingt ein Teil der Lösung ist, sondern sich selber auch verletzbar zu machen, als in seiner eigenen Objektivität sozusagen, ohne dass man in Beliebigkeit verfällt. Das ist, denke ich, eine Aufgabe, vor der wir stehen.
Ja. Ja, Professor Koko von Stuckrad, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank für das Gespräch und das Interesse an diesen Fragen.
Ja. Und vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.